Aber Breslau war ja die Provinzhauptstadt von Schlesien. Und in Breslau habe ich schließlich meine juristischen Examina gemacht. Das heißt, das Referendarexamen. Denn ich studiert habe, zuerst in Freiburg und in München und zum Schluss als Schlesier natürlich in Breslau. Das ist mir noch gerade im Januar, Anfang Februar 1933 gelungen, das Examen zu machen, als die Mitteilungen noch nicht durch waren, dass man Juden überhaupt nicht mehr zulässt zu Examina. Und ich konnte dann noch, eine merkwürdige Sache, ich konnte dann noch, anders als sonst im Reich, wo das alles zu Ende war, noch Referendar sein, weil es zwischen Deutschland und Polen ein Abkommen gab, dass die Minderheiten beider Seiten nicht tangiert werden dürfen. Und das hat sich ein Jude, hat das benutzt, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der hat beim Völkerbund damals eine Eingabe gemacht und wir blieben also in unseren Positionen. Was die merkwürdige Folge hatte, dass zuerst, wo also nichts sein durfte, plötzlich waren wir genau dasselbe wie alle anderen. Wie alle anderen. Und ich kann auch sagen, dass ich in der Referendarszeit in meiner Heimatstadt Guttenberg, wo es einen besonders feinen katholischen Amtsgerichtsrat gab, von dem ich auch später gehört habe, aber auch dann am Landgericht in Gleiwitz, immer nur sehr, sehr gut behandelt worden bin. Da war ein Freiherr von Stillfried und Ratonitz, ein Landgerichtsdirektor, ein besonders feiner und netter Mann. Und was wichtiger war als all diese Sachen, aus denen ja gar nichts geworden ist, ich habe eine Menge jüdischer neuer Freundschaften geschlossen, Bekanntschaften gemacht. Und daraus ist schließlich auch meine Frau zum Vorschein gekommen, ja. Und so haben wir dann später, als ich nachher kam, haben wir geheiratet. Ja, sonst ohne diese an sich völlig sinnlose Tätigkeit dieser Juristerei, ja, im Zustand des Lernens nach dem Studium, hat mir also auf meinem Lebensweg, er hat meinen Lebensweg in entscheidender Weise beeinflusst. Wenn Sie das, was ich jetzt sage, langweilig und Sie... Und dann
ich erinnere mich, Sie waren doch von unserem Gespräch damals vor über einem Jahr schon, Sie haben nicht zu Hause gewohnt, Sie waren gewissermaßen in Pension bei jemand.
Ja, mein Heimatsort, Guten Tag, heute polnisch natürlich, ja. Mit dem Namen Dobrodzin, das ist eine Übersetzung von Guten Tag. Und er hat 3000 Einwohner. Mein Vater ist dort geboren, meine Großmutter Eisner ist dort geboren, ein Onkel meiner Großmutter war schon Arzt um ungefähr 1850 in dem kleinen Ort. Und wieder ich dann also 11 Jahre wurde, sagt meine Eltern, nun jetzt ist aber Zeit in die Sechster zu kommen, schon ein bisschen spät. Und da hat man mich also nach Oppeln in die höhere Schule gebracht. Und Aufnahmeprüfung war natürlich für einen so überalterten Sextaner nicht schwer. Und dort blieb ich also 9 Jahre in Pension bei einem jüdischen Volksschullehrer an der evangelischen Volksschule. Der nahm eine Anzahl von Jungen in Pension. Ich habe ihm unendlich viel zu verdanken, denn ich habe nie etwas Hässliches von ihm gehört. Und er hat auf vielen Unterhaltungen meinen Horizont etwas erweitert in den Jahren zwischen 11 und als ich dann größer war. Denn meine Eltern hatten nie viel Zeit dazu, allerdings ich war immer eine Leseratte. Und das traf sich aber dieser Herr Speer, sie sind in seiner Frau in, wie ist dieser Ort in der Tschechoslowakei, wo die Leute hinkamen, die noch dort gelebt haben, dieser Ort. Ich komme jetzt nicht auf den Namen.
Dann ein Lager.
Lager, ja, wo die sozusagen manchmal bevorzugte Gruppe hinkommt. Dr. Beck ist auch dort gewesen und der hat es auch, sind sie hingekommen, haben es aber nicht überlebt. Wie sie umgekommen sind, ob durch Selbstmord oder noch Verschickung weiter nach Hause, weiß ich nicht. Und ein so guter Deutscher, er wollte von Zionismus, ich weiß, selbst war nicht besonders jüdisch-politisch veranlagt, also mich hat das in diesen Jahren ziemlich kalt gelassen, aber er, also Zionismus, schien für ihn einen deutschen Juden gleichbedeutend zu sein mit Landesverräter, ja, wie man sozusagen eine andere Nation oder etwas anderes denken könnte. Er war ein guter Lehrer, ist auch sehr gut behandelt worden in den Jahren vor in der evangelischen Volksschule. Man nahm einen deutschen Lehrer für die jüdischen Kinder für den Religionsunterricht, ja, und die nicht in die höhere Schule ging. Stammte aus der Gegend von Kassel, was ja immer für eine Art von einem höheres Leben hielt im Vergleich zu dem einfachen Oberschlesien, ja. Aber er hielt es also aus all die Jahre, bis er dann von dort, von Oppen, wegkam. Hatte keinen Ausweg, wusste nichts weiter und sind also umgekommen. Meine Frau war eine Tochter von, der weiß ich nicht, wie man von so vielen nichts weiß, wie sie geendet haben und was aus ihnen, wie ihr Weg war. Ich kam noch 39 nach England mit dem Versprechen eines Zertifikates nach hier.
Und welches Zertifikat?
Das war? Nein, Studentenzertifikat. Studentenzertifikat. Und dieses Zertifikat, das also noch nicht fertig war durch die Bürokratie, hat mir die Erlaubnis verschafft, nach England zu kommen, wo ich auch wieder sehr nett durch Zufall aufgenommen wurde, bei einer Quäker. Bewakasha. Shalom. Aslicha. Anim Bakesh Slicha. Okay?
Ansatz
im Gomri?
Bort, Schau.
למטה.
טוב, אז פעם אחרת, לא זוכר.
סליחה.
Bezog sich zum Beispiel so ein Studentenzertifikat auch auf Ihre Frau? Oder
nein.
Die hätte wieder ein eigenes gebraucht?
Die hätte wahrscheinlich ein eigenes gebraucht. Aber ich bin nicht sicher, wenn ich verheiratet bin, vielleicht.
Hatte Ihre Frau damals auch einen Beruf oder war sie sehr, sehr jung noch?
Meine Frau war in dieser Zeit, als ich das Studentenzertifikat benutzte, um nach England zu kommen, im Jahre 39, ich war bis 39 in Deutschland, war meine Frau glücklicherweise lebenstüchtiger als ich, 33 nach hierher gekommen, im Jahre 33.
Ja.
Und hatte dann geschäftstüchtig ein Blumengeschäft aufgemacht.
An
ja.
der alten Knesse das Blumengeschäft.
Ja, gegenüber, das heute noch existiert und blüht und gedeiht. Und meine Frau hat also all diese Jahre nicht mehr mitgemacht.
Und haben Sie versucht?
Ich kannte damals meine Frau.
Ach, Sie kannten sie noch nicht. Nein. Und wieso kamen Sie wieder zurück? Ich habe verstanden, dass Sie Ihre Frau in den Studentenkreisen, in den jüdischen durch jemanden.
Dort habe ich dann die Kreise entdeckt, als Referendar in Gleiwitz am Landgericht, dann, durch die ich meine Frau, als ich hierher kam, entdeckt habe.
Ja.
Meine Frau, die längst hier war, habe ich erst hier durch diese Kreise kennengelernt.
Deshalb frage ich,
ja. Und in England wurde ich sehr nett aufgenommen und ich wartete immer, wann wird es nun im Sommer 39, es drohte doch einen Krieg auszubrechen, wann wird es eine Überfahrt geben? Und ich werde nie vergessen, wie am 3. September 39, so gegen 11 Uhr, die Radios im Hof eingeschaltet wurden. Dort, wir hatten so ein Lager. Und Chamberlain hat gesprochen, we are now at war with Germany. Deutschland hat nicht geantwortet auf unser Ultimatum, sofort aus Polen zurückzugehen. Und da habe ich gedacht, also jetzt ist alles aus. Und dann traf sich doch eine Möglichkeit im Dezember mit einem belgischen Frachtschiff. Belgien war ja damals noch neutral. Der Westen war doch noch nicht angegriffen von Deutschland. Konnte ich in einer langen und glücklicherweise vollkommen ereignislosen Fahrt mit 11 anderen Passagieren hier im Januar 40 landen. Ja.
Und illegal, da sind Sie praktisch noch legal?
Nein, das Zertifikat galt, die Einwanderungserlaubnis war da. Ich bin vollkommen legal angekommen. Und da bin ich natürlich sofort zu meinen jüdischen Freunden, das Zertifikat machen, hierher zu kommen, nach Jerusalem und hinterher. Und so bin ich in diese Kreise hereingekommen. Ich kannte dann natürlich auch schon Leute, die ich vorher in Gleiwitz als Referendar noch kennengelernt hatte, wie die jetzt 93-jährige Frau Elkeles, die auch ein Phänomen ist.
Wohnt die im Haus?
Ja, wohnt im Haus, ja. Ist 93. Die hat noch am Ende des Ersten Weltkriegs in Katowice Abitur gemacht, ja, und blieb dann die ganze Zeit in Oberschlesien, erst in Katowice, verheiratet mit einem jüdischen Anwalt, und als das polnisch wurde, die konnten natürlich kein Polnisch, sind nach Gleiwitz gekommen, und der haben sehr spät an einer Auswanderung gemacht, weil es doch immer so war, welche Berufe geben eigentlich eine Chance, irgendetwas tun zu können.
Das wollte ich Sie auch noch fragen.
Also war natürlich der Arztberuf immer relativ gut. Der Beruf eines Technikers noch viel besser. Aber es gab doch auch eine solche Menge von jüdischen Anwälten, die zwar tadellose Examina hatten. Ich hatte ja nur das Referendarexamen noch nicht, das SSO-Examen. Aber das war doch, hier gab es doch ganz anderes Recht und ganz andere Sprachen. Hier plädierte man doch nicht in Deutsch, sondern hier plädierte man in Englisch oder in Hebräisch. Also, die waren da schwer dran. Und sie hatte, da sie noch 39 in Deutschland war, genau wie ich, ist der Mann 38, jetzt jährte sich wieder im November. Denn die Novembertage sind immer besondere Tage für mich, nach Buchenwald gekommen. Ja, in diesem großen ersten Pogrom in Deutschland nach dem Mittelalter. Der erste ganz große Pogrom. Und der Mann, wir waren zusammen im Lager. Ich erinnere mich nicht, ihn dort kennengelernt zu haben. Es waren so viele Leute. Aber ich kam jedenfalls relativ gesund heraus nach 6 Wochen. Und er kam als Frontkämpfer, er war doch älter als ich war doch ein Kind noch gewesen, als der Erste Weltkrieg war, kam wesentlich weniger gesund heraus und ist ein paar Tage nach der Entlassung gestorben. Und liegt in Gleiwitz begraben, also wie gesagt, die 93-jährige Frau ist
hier.
Die war
dann praktisch über 50 Jahre ihres Lebens Witwe, diese Frau.
Nein, sie hat dann hier noch einmal ein paar Jahre später einen Arzt geheiratet, der aus einer ganz anderen Gegend Deutschlands kam, der aber leider an einer dieser scheußlichen Krankheiten über ein paar Jahre später gestorben ist, aber auch einen Sohn aus einer vorherigen Ehe hatte, und die stehen sehr nett miteinander, und hier sind also 2 große Söhne, der eine große Sohn ist schon 70, und der andere ist etwas jünger, also die sind jetzt hier, und Frau Elkele spricht noch so oberschlesisch Deutsch und so lebhaft, wie sie gesprochen hat, als ich sie vor einer Anzahl von Jahren in Gleiwitz kennenlernte. Ja. Das alles geht mit so viel Erinnerungen verknüpft. An eine muss ich daran denken, ich habe sie wahrscheinlich in meinem ersten Bericht auch erzählt, da war in Gleiwitz ein Rechtsanwalt Friedrich Schüller, der Vater war Justizrat in Gleiwitz gewesen, ich kannte ihn nicht mehr. Und Herr Schüller war ein sehr angesehener und sehr feiner Arzt, verheiratet mit einer tschechischen Jüdin, kinderlos. Und Als es dann kam, man musste als Referendar auch ein halbes Jahr bei einem Anwalt die Zeit verbringen. Also bin ich zu ihm gegangen, sehr viel zu tun hat er nicht mehr gehabt. Wir konnten uns also viel unterhalten und er war ein sehr kluger und feiner Mann. Und also kam auch der was tun, es wird doch nicht anders werden, dieses Regime wird doch nicht aufhören. Dann sage ich, ich bin kein großer Nationalist, aber es scheint mir doch eine würdige Lösung zu sein, hierher kommen zu können, wo nun auch immer mehr Juden herkommen. Er sagte, aber Sie dürfen doch nicht vergessen, es wird doch immer zu einem Zankapfel werden zwischen den Arabern und den Juden, die hierher kommen werden. So schön, schön als Referendar, formell immer angesprochen mit Herr Rechtsanwalt. Herr Rechtsanwalt, das ist richtig, absolut richtig. Ich bin mit Ihrem Pessimismus einverstanden. Das ist, aber es handelt sich doch für uns darum, zu überleben. Er hat nicht überlebt. Und ich weiß zufällig, wie das dann in den sogenannten Einzelheiten kam. Vor ein paar Jahren las ich irgendwo einen Bericht von einem Bischof von Augsburg. Ich komme ja jetzt nicht auf den Namen. Der schrieb in irgendeinem Zusammenhang, wahrscheinlich in einer oberschlesischen Zeitung, die sich hier verirrt hat, dass er als junger Soldat gewohnt hatte in einem Haus, wo ein so sehr netter und feiner Anwalt sehr ist. Und mit dem waren sie auch noch abend oft zusammen in der Wohnung und an eines Abends war so eine fürchterliche Hetzrede von Hitler selbst. Da sagte der Herr Schüller, also wissen Sie, das war wohl 42 oder 43 dann schon. Ich glaube, wir haben nur noch sehr kurze Zeit zu überleben. Und er sei also, da schrieb ich dem Bischof. Er hat mir, dass ich den kenne, und er hat mir sehr nett zurückgeschrieben. Und er schrieb er also, ja, er wüsste nach diesem Vortrag, dann und da und dazu genannt, er sei bereits am nächsten Tag sein Herr und Frau Schüller abgeholt worden und noch am selben Tag in Auschwitz vergast worden. Das weiß ich in allen Einzelheiten durch einen zuverlässigen Zeugen. Er hat mir sehr nett geschrieben und sehr nett über den Rechtsanwalt Schüller, der auch wirklich ein besonders feiner Mann war. Ja, es waren viele nette und feine Leute.
Was würden Sie denn, ich habe jetzt eine Freundin gefragt, die Juristin ist, es gibt eine Studie bereits über jüdische Rechtsanwälte, ja, und Richter in der Zeit bis 1933. Wie würden Sie das erklären, speziell dieser Beruf? Oder was hat Sie damals veranlasst, diesen Beruf zu wählen?
Sehen Sie, die Juden haben, wenn sie es sich geistig und materiell leisten konnten, haben sie gerne einen akademischen Beruf ergriffen. Denn als Akademiker war man in einer etwas anderen Stellung innerhalb des bürgerlichen Daseins. Technisches kam für mich nicht in Frage, sprachlich auch nicht sehr. Ich bin nicht sehr, weder für Französisch noch für Englisch übermäßig Sprachen begabt, aber ich interessierte mich für juristische Dinge. Und dann habe ich auch ein ordentliches Referendarexamen gemacht, ja, und auch Doktorexamen gemacht. Und das war alles noch in der Zeit vorher.
Und hatten Sie da zunächst an eine öffentliche Stelle gedacht?
Nein, ich dachte, ich würde
immer
Anwalt. Ja, richtig, ich wäre gern Richter geworden, aber die Richterstellen waren so gesucht, man musste ganz, ganz besonders qualifiziert sein. Ich weiß nicht, ob meine Examina dazu ausgereicht hätten. Ich war ja auch schon reichlich nervös geworden, als diese Examina waren. Aber der Hang der Juden zu akademischen Berufen kam ganz einfach daher, dass man angesehener war, dass man durch den Laufgang ein gebildeter Mensch war und dass in dem immer größer werdenden Deutschland Ärzte und Anwälte und dergleichen Berufe gesucht wurden. Ja, es gab noch genug, zum Beispiel in meinem Heimatort Guttenberg von 3000 Einwohnern war nur ein einziger Arzt viele Jahre und das war ein jüdischer Arzt, das hat sich kein anderer, ist nie ein anderer, erst viel später dazugekommen. Und das war wohl direkt unausgesprochen so. Als Jude kannst du eigentlich eine gewisse Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung nur als gebildeter Mensch erreichen. Ja?
Ja.
Also, oder also als Kaufmann, entweder wenn man ein sehr tüchtiger Kaufmann war, konnte man natürlich durch seine Stellung und sein Vermögen und seine ganz andere, konnte man da sagen, ja, dann waren kleine Staatskaufleute. Mein Vater hat in Guttenberg ein Kolonialwarengeschäft und dann noch eine Abteilung für Haus- und Küchengeräte und hat sich so gut im eigenen Haus, hat sich so gut damit ernährt, dass die 9 Jahre teures Pensionsgeld nie ein Problem war zu Hause. Bei anderen jüdischen Mitschülern in dieser Pension war das oft ein Problem.
Sie waren kein Einzelkind, nicht?
Ich hatte eine Schwester, eine 14 Monate jüngere Schwester, die heute noch in England lebt. Und dort leider völlig vereinsamt, denn der einzige Sohn, der Mann war auch Anwalt, interessanterweise. Ja. Er war Anwalt in Halle an der Saale, war ziemlich viel älter, ist in England gestorben. Sie lebt wirtschaftlich ohne Sorgen, ja, durch die Wiedergutmachung, aber ist offenbar entsetzlich allein in England. Und es ist ein sehr, sehr trauriges Dasein sein. Und ich würde auch gar nicht wagen, selbst wenn ich es mir gesundheitlich leisten könnte, sie zu besuchen. Also, so unendlich traurig. Ja, und sie hat einen einzigen Sohn. Dieser Sohn war dann englischer Soldat im Zweiten Weltkrieg und ist nach dem fernen Osten gesandt worden und inzwischen, der langen Rede kurzer Sinn, lebt er als eine Art von Stadtangestellter in Kanada und hat eine katholische Chinesin geheiratet. Ja, und haben zwei offenbar recht begabte große Töchter, die ich aber nie kennengelernt habe. Und er aber für meine Schwester, im vorigen Jahr dort war, eben sie besuchen, schrieb zurück, hat mir gesagt, ich soll doch da bleiben. Aber ich war mir schon klar, ich kann mich nicht mehr verändern.
Und hierher will sie nicht kommen, das wäre doch auch nicht möglich.
Nein, sie will keine, sie kann keine Veränderung, kann keine Veränderung. Und da ist sie nun dort, aber wann immer ich an sie denke, habe ich ein schlechtes Gewissen, müsste doch schon wieder anläuten und doch mit ihr sprechen. Und
wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen?
Ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren, aber es sind sicherlich mehr als 20 Jahre, ja. Und mein Schwager war ein Anwalt in Halle an der Saale und ist auch noch 39 herausgekommen. Natürlich, er hat dann in einer Schokoladenfabrik gearbeitet und genoss den Vertrauensposten, die Rezepte in die Massen zu verteilen. Ja, das hatte man gesehen, den könne man doch vielleicht am meisten trauen.
Trotzdem ist schrecklich, dass jemand eine Spezial, so ein Wissen hat.
Und er hat auch, also auch eine sehr schwere Arbeit, hat 2 Finger verloren durch einen Unfall dabei. Aber da war eine, ich erzähle das mir gern, weil es eine menschlich nette Sache ist. Also der eine Sohn, der war mit 3 ja, noch in Hitler-Deutschland geboren und die Nachbarn sagten, wie kann eigentlich eine jüdische Familie noch ein Kind in die Welt bringen. Also, dieser Sohn kam noch in die Schule und es war die Zeit zwischen, kann man in eine höhere Schule gehen oder muss man also abgehen wie alle anderen. Mein Schwager hat auch unendlich viel daran gelegen, dass er selbst der Akademiker war und das und studiert hatte, dass der Sohn nicht so ganz einfach und nur aufwächst. Und da haben die Bekannten geschrieben, schreiben Sie mal in die Schule. Und Bedford, da wohnen sie sicher zu. Bedford hat zwei, hat privat höhere Schulen. Eine noch immer teurer als die andere. Also haben sie angemeldet. Die Resultate waren finanziell unmöglich zu erschienen. Und da, also schreiben Sie doch mal. Schreiben Sie, wie es war und warum. Da hat er geschrieben, warum er das möchte. Und wenn der Sohn natürlich fähig wäre, die Schule zu besuchen. Und da haben sie fast alle Bezüge durchgestrichen, alle Forderungen. Und er hat dort Abitur gemacht. Und sie haben sich, diese Schule hat sich großartig benommen. Allerdings hat jemand gesagt, vielleicht deshalb so großartig, weil er ein so guter Cricketspieler für die Schule später war, haben jedenfalls, hat er immerhin also auch eine relativ gebildete Ausbildung.
Ist das der in Kanada jetzt?
Der in Kanada, ja, ja. Ist der einzige Sohn.
Spielt er noch Cricket?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber so offenbar ganz wohl. Und ist mit einer gebildeten katholischen Chinesin, die im Fernen Osten also irgendwo kennenlernte, die ich nie gekannt habe und gerne mal kennenlernen würde. Und die ganz auseinander. Er hat mir ein paar Bücher geschickt eines Tages, Bücher, aber wissen Sie, ich bin schon manchmal im Gespräch, kommt das vielleicht nicht so zum Ausdruck, aber sonst, ich bin schon zu müde, um oft lange auch nur noch Dankesbriefe zu schreiben.
Im Gespräch kommt es nicht zum Ausdruck.
Ja, aber so, jetzt kommt Frau Wagenknecht hoffentlich wieder hier. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die kommt jedes Jahr im Winter hier, eine christliche Dame aus der Gegend von Heidelberg. Der Mann ist als junger Dozent bei Stalingrad gefallen. Und die hilft also im Winter seit Jahren hier und auch in christlichen Institutionen. Eine fromme protestantische Christin, nicht jedenfalls religiös. Und sie hat ein sehr schlechtes Gewissen, denn sie hat uns was geschickt für meine Frau, meine Medizin. Sie hat mich nicht einmal dazu bringen können, zu antworten und zu schreiben. Ich hoffe, sie wird menschlich großzügig genug sein.
Stimmt.
Wenn sie können und sagen, ich konnte es nicht mehr. Aber manche Leute schreiben noch eifrig lange Briefe. Ja.
Wenn ich mich recht entsinne, dann haben Sie doch einmal eine Annonce gesehen von ehemaligen Mitschülern. Waren Sie das?
Ja,
nicht?
Ja.
Und haben seitdem wieder Kontakt. Ne?
Ja, also der Kontakt ist aber geblieben mit einem. Ja. Mitschüler, das war eine Einladung zu einem Treffen, in Oberschlesien konnte es ja nicht mehr sein, da ist ja alles polnisch und die sind ja alle weg, also ein Schultreffen in Bonn. Bonn stellte die Räumlichkeiten und so her und man bekam als Mitschüler also die Reise bezahlt und ich glaube 8 Tage Aufenthalt und Taschengeld und alles, sehr nett und sehr freundlich. Es sind auch welche gefahren von hier, zu diesen Jahrgängen. Ich habe mir gedacht, nein, ich kann nicht fahren. Damals wäre ich noch sehr gut in der Lage gewesen, körperlich und so zu fahren. Aber ich dachte, das ist doch einfach alles Menschen meiner Generation. Die sind alle junge Nazis gewesen. Und wer weiß, was sie getan haben. Und ich soll sie jetzt freundschaftlich sein. Freundschaftlich die Hände schütteln als ehemaliger Mitschüler und faule Witze austauschen über das, was damals in der Schule war. Oder dann wird man natürlich, klar, bei der feierlichen Essen oder so, wird man aufstehen und der toten Kameraden gedenken. Ich kann das so in Bausch und Bogen nicht. Und da schrieb ich und bemühte mich so sachlich wie möglich zu sein. Ich glaube, schrieb ich, ich kann nicht unbefangen mit Menschen meiner Generation zusammen sein, von denen ich weiß, wie sie sich benommen haben. Mit den Kindern dieser Generation könnte ich zusammen sein. Und wenn sie hierher kamen, würde ich mich auch freuen, jemanden kennenzulernen. Aber ich nahm einen davon aus. Und der hatte sich schon in Oppeln in der Schulzeit lange vor Hitler, war ein Ostpreuße, Vater war nach Oppeln versetzt worden, ein mittlerer Beamter, nett benommen. Und wir waren, haben viel zusammen auf der Krakauer Straße flaniert, in Oberschlesien hießen viele Hauptstraßen Krakauer Straßen. Ja. Und fragte ich an, ob der noch existiert. Und mit dem, ich bin jetzt auch schon lange wieder Briefe schuldig, aber mit dem habe ich noch einen persönlichen Kontakt gehabt. Der war 8 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft, noch nach dem Kriege, 8 Jahre. Hat aber Frau und kleine Kinder wiedergefunden und hat es glücklicherweise noch zum ersten, nicht Oberbürgermeister, aber ersten Bürgermeister in Tübingen gebracht. Ah, ja, und lebt noch in Tübingen, aber so Frau gestorben und so. Aber wissen Sie, da ich mich so zum Schreiben so wenig bringen kann und die Sache so, also ich freue mich sehr, dass ich ihn wiedergefunden habe und dass er existiert, aber es ist doch alles so furchtbar auseinandergegangen. Die hatte auch nicht, ja, ich soll doch mal rüberkommen. Er deutete auch an, auch mal rüberkommen. Aber ich dachte, was würde ich mir dann auf menschlich, wenn wir uns nichts mehr zu sagen haben sollten. Und so, ja, also bin ich sehr darauf eingegangen. Vielleicht eine gewisse Herzenskälte meinerseits, aber nach all dem Geschehen. Ich kann auch diese Wiedersehensfreuden nicht verstehen. Es fahren doch viele Leute und man bezahlt auch die Reisen, ja, und man ladet sie ein. Ich erinnere mich, wir waren irgendwo in einem kleinen Ort, noch vor ein paar Jahren, bevor wir hier kommen, irgendwo in der Nähe von Natanja. Da haben wir ein Ehepaar kennengelernt. Der Mann war Arzt in Berlin gewesen, die Frau war aus Westdeutschland und ihre Mutter hatte man auch umgebracht und so, und die waren also in Berlin eingeladen. Die Frau kannte überhaupt Berlin nicht und die Berliner sehen und alles, und werde ich nie vergessen, und jeder zweite Satz endete mit fantastisch, ja, alles irgendwie so versuche ich das nachzumachen, so hatte er. Und ich dachte, mein Gott, was war denn so fantastisch, ja, hast du doch natürlich die schönen Seen gesehen und gegessen und getrunken und im Theater gewesen und überall. Das ist doch nur im Grunde genommen daher, dass deine Mutter eben ein solches Ende hatte. Und ich habe auch nie versucht, sie wiederzusehen und habe schon wieder vergessen, glücklicherweise, wie sie auch nur heißt. Aber so ist es. Wir hatten hier eine Ärztin, die in hohem Alter gestorben ist. Die ist zweimal, sie war echte Berlinerin, die ist zweimal zu solchen Besuchen gefahren und hat sie sehr genossen.
Viele erleben es komischerweise wie eine Befreiung. Also das heißt, ich habe jetzt gerade jemanden, der das erste Mal auf sowas, die wollte niemals mit sowas, ja. Ich kam das erste Mal gefahren. Und sagt, es ist doch, sie hat es wie eine Befreiung erlebt, dass man also wieder etwas sieht, was einem so vertraut ist, und gleichzeitig erlebt man die Distanz. Es ist wie wenn man sich von etwas, wenn man aus einer Sache rauskommt, die im Grunde genommen sehr traumatisch geblieben ist.
Ich weiß nicht.
Vielleicht
ist
es bei denen, die sehr jung weg war, die ist sehr jung, mit 12, 13 ist die weggegangen.
Ja, kann sein. Ich war ja schon fast 30, ja. 1909 geboren. also 39 herausgekommen. Also ich habe das ja alles noch sehr bewusst als Erwachsener mitgebracht, nach Studium und all solche Sachen. Ich war ja eigentlich in all diesen, in diesen Dingen so fest verwurzelt, etwas anderes als ein deutscher Akademiker und ein Deutschgebildeter, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ja, mir war nicht wichtig, inwieweit ich gut noch Französisch oder Englisch konnte. Ich konnte ja Thomas Mann lesen, so viel ich wollte, bis heute. Aber ja, manche sind ja auch ganz zurückgegangen. Es gibt von der Lea Fleischmann ein Buch, ja. Das kennen Sie, ja.
Ich finde das Buch am Anfang ausgezeichnet, ja. Aber das Ende ist, hat auch in letzter Zeit ja so schreckliche Israel-Artikel geschrieben.
Ja, ich weiß, ich glaube, sie lebt hier.
Sie nicht? Lebt hier,
ja. Ja, also gut, man kann. Und,
nein, eben viele, das, der Anfang ist, das kann man sehr gut nachvollziehen.
Ich weiß nicht, ob ich zu einer Minderheit gehöre, die so stark innerlich ablehnend sind.
Aber ich denke mir auch, bei Ihnen wird eine Rolle spielen, wenn beide Ehepartner aus diesem Milieu kommen, dann ist es noch was anderes. Aber bei Ihnen, Ihre Frau hat keinerlei Grund, sich um Deutschland zu scheren, wenn man so will.
Nein,
muss doch das,
nein.
Sie meinen nicht,
nein. Meine Frau ist in Polen geboren, ja. Kam als zehnjähriges Kind nach Deutschland und hat keine irgendwie besonderen keine besondere Anhängigkeit.
Eine Zeit lang in Deutschland gelebt.
Ja, lang in Deutschland gelebt. Spricht nicht so gut Deutsch.
In welcher Stadt?
Auch in Gleiwitz. Aber ich habe sie nicht in Gleiwitz kennengelernt, sondern sie war schon hier. Und meine Frau ist 33. Sehen Sie, das war der Vorteil des Nicht-Verwurzeltseins. Man konnte 33 sagen, dann gehe ich eben gleich weg. Ja. Wenn man uns hier nicht haben will. Und sie ist Ende 33 bereits hierher gekommen. Hat also diese ganzen Jahre, die ich durchgemacht habe, von 33 bis 39, einschließlich 6 Wochen Buchenwald, das hat sie alles glücklicherweise nicht mitgemacht. Und auch keine, ja, sie ist ja weder mit der deutschen Literatur so verwurzelt, noch mit der reiner deutscher Schulbildung und allem. Also sie steht diesen Dingen natürlich nicht emotional gegenüber, ja. Und das ist ein Vorteil für sie. Toda Rabba. Toda Rabba. Toda Rabba.
Ich würde gerne noch wissen, wie Sie hier ankamen. Haben Sie damit automatisch die Juristerei für immer aufgegeben oder haben Sie gedacht, Sie schaffen mal das Mandatsrecht oder
Nein, ich habe das Anfang an aufgegeben, weil ich mir sagte, ich müsste also noch einmal studieren und ich müsste Hebräisch sehr gut können, was ich nicht konnte, und ich müsste Englisch gut können, was ich zwar etwas konnte, aber ich hatte nicht nochmal los. Außerdem, ich hatte kein Geld dafür. Und da, kaum dass man hier war, wurde hier, ich kam also im Januar, im Januar 39, im Januar 40, im Januar 40 hier an und konnte mich mit der Englischstunde geben bei deutschen Kindern, deutsch-jüdischen Kindern mit Billigen. Stunden, aber ich konnte ihnen ganz gut beibringen. Und dann erweiterten sich die englischen Verwaltungsbehörden hier im Hintergrund das war ja kein Schlachtgebiet, und man Angestellte auf die englische Korrespondenz lesen konnten und so etwas. Man nahm mich wie so viele andere an und ich bin dort jahrelang geblieben. Und ich meine, es war eine Zwangslösung, aber es war ein ordentliches, kleines Gehalt, ja. Dann lernte ich meine Frau kennen und dann bin ich nochmal in die Bibliothekslaufbahn eingestiegen und man hat mir, da ich eine gute Kenntnis vieler bibliothekarischen Bücherdinge hatte, hat man mich auch noch zu einem Examen zugelassen und ich bin also noch ein diplomierter Bibliothekar geworden, wenn auch sehr unteren Ranges und ich war ja auch nicht mehr jung, aber immerhin war es doch eine Stellung, die mir angepasst war und die ich gern gehabt habe. Und wenn ich die englischen und französischen, ich brauchte nichts mit hebräischen Dingen zu tun, dazu hätte ich nicht geleicht. Aber so, wenn man was es Neues gibt auf dem Gebiet, das uns hier interessiert oder sonst wie, da konnte ich doch ganz gut antworten. Und so bin ich dann mit 65 Jahren in Pension gekommen. Und in einer kleinen Pension, da meine Frau das Geschäft hatte.
Ihre Frau hat es mit jemandem zusammen gehabt?
Ja, mit einer Freundin.
War es nicht die Frau Philipp? Die andere nicht?
Nein. Wie hieß sie denn? Jedenfalls auch aus Gleiwitz. Auch eine Freundin aus Gleiwitz. Margot Aschheim. Sie hatte hier den recht bekannten Maler Aschheim geheiratet. Margot Aschheim lebt nicht mehr.